Cordell Spears bemerkte die Frau, die auf sein Podium zuschlich, genauso wenig wie alle anderen in der Menge. Er erging sich in Lobpreisungen der antiken Welt.
»Warum drängen wir uns in die großen Kinos und sehen Titanen mit Superkräften dabei zu, wie sie sich auf der Leinwand gegenseitig bekämpfen?«, fragte er. »Weil sich die Menschheit nicht ändert. Die Bedürfnisse und der Hunger der Menschen bleiben stets dieselben. Wir brauchen unsere Heroen, so wie es schon vor Tausenden von Jahren der Fall war. Die Leute müssen daran erinnert werden, dass die Kinder der Götter unter uns sind. Und wenn die Menschheit schwach und verängstigt, verloren und allein ist, dann sind die Heroen bereit, vorzutreten und sie zu beschützen. Nicht jeder kann groß sein, aber jeder kann unter dem Strahlen der...« Die Frau brachte ihn mit einem einzigen Wort zum Schweigen. Ihre Stimme hallte durch den Raum. »Mörder!« Nun wurde sie von allen gesehen. Jeder Kopf drehte sich in ihre Richtung und ein leises Murmeln lief durch die Menge. Hinter dem Podium tauchten bereits zwei von Cordells Leibwächtern auf, wie geschmeidige und effiziente Automaten. Eine Sekunde lang wirkte ihr Chef erschüttert, doch dann verbarg er sein Unbehagen hinter einem leichten Lächeln.
»Ich glaube, diese Dame ist hier am falschen Ort. Sicherheitsdienst, könnten Sie...«
»Danke, aber gehen Sie bitte behutsam mit ihr um. Sie befindet sich offensichtlich in einer Notlage. Wir werden uns darum kümmern, dass sie die Hilfe erhält, die sie benötigt. In Ordnung?« Sie wich nicht zurück. Lionel sah, wie sie eine Hand zum Bund ihrer Hausjacke führte.
»Sie belügen diese Leute«, sagte sie. »Alles an ihnen ist eine Lüge. Und Heroen können sterben. Heroen sterben genauso wie jeder andere.«
Cordell schüttelte den Kopf. Er war ernst. »Nein, meine Liebe. Heroen leben ewig, so lange wie ihre Geschichte.« Ihre Blicke trafen sich. Die Galerie erstarrte.
»Ihre Geschichte endet heute Abend«, sagte die Frau.
Mit einem Ruck schob sie ihre Hausjacke zurück und zog hervor, was sie darunter verborgen hatte. An ihrer Seite, mitten in ihrer Drehung, sah Lionel es. Eine Flasche aus weißem Ton, lang und dünn und mit scharlachroten Zeichen bedeckt. Ein Klumpen aus blutrotem Wachs versiegelte den Korken.
»Schießt!«,
rief einer der Leibwächter, und sie zogen ihre Pistolen. Lionel packte Jerrica an der Schulter und schleuderte sie zu Boden. Die Zuhörer gingen in Deckung, zerstreuten sich und das Einzige, was die Schreie übertönte, war das gleichzeitige Knallen der abgefeuerten schlanken Automatikwaffen. Aus den Mündungen kam eine Art Blitzlichtgewitter. Die Frau taumelte rückwärts und vollführte einen abgehackten Tanz, während rote Krater in ihre Brust gerissen wurden. Sie fiel rücklings auf den Boden. Ihre Augen waren weit geöffnet und glasig und starrten Lionel an. Die Tonflasche entglitt ihrer offenen Hand. Sie fiel aus den bleichen Fingern auf den Sandstein und rollte herum. Ein weiterer Leibwächter stieß Cordell schnell weg vom Podium, während die Menge in Panik geriet. Ein Mitarbeiter des Museums riss das Mikrofon an sich, bat um Ruhe und versprach, dass die Gefahr vorüber sei. Niemand hörte ihm zu.
»Jesus«, sagte Jerrica, während sie neben Lionel kauerte. »Das war Wahnsinn! Was haben die sich dabei gedacht? Sie hätten uns alle treffen können!«
Sie hatten nur ihren Boss beschützen wollen. Private Sicherheitsdienste. Lionel war nicht überrascht. Er konzentrierte sich vielmehr auf die weiße Tonflasche, die zwischen aufstampfenden Füßen umherrollte und immer schneller wurde, als verfolge sie eigene Absichten. Er streckte die Hand nach unten und die Flasche stieß gegen seine Fingerspitzen. Lionel hob sie vom Sandstein auf und steckte sie in die Brusttasche seines Sakkos. Er stand auf, eine Insel inmitten des Chaos. Eine solche Position war Lionel schon vertraut gewesen, als er noch nichts über Monster und Magie gewusst und sein Geld damit verdient hatte, als beinharter Skeptiker alle Betrüger bloßzustellen, die sich scheinbar übernatürlicher Phänomene bedienten. Panik überspülte ihn wie warme Wellen an einem Sandstrand. Er behielt einen kühlen Kopf, riss sich zusammen, betrachtete den Aufruhr und schuf daraus ein klares Bild. Da war Cordell mit gesenktem Kopf, der durch den Angestellteneingang hinausgezerrt wurde. Die beiden Schützen waren zurückgeblieben. Ihre gerade eben noch rauchenden Pistolen steckten wieder in den Futteralen und waren nicht mehr zu sehen. Der eine versuchte, die Menge zu beruhigen, machte ausholende Bewegungen mit seinen offenen Händen. Der andere schaute blass und mit leerem, unfokussiertem Blick auf die Leiche herunter. Lionel kannte die Geschichte des Mannes. Der Leibwächter war für diesen einen Augenblick ausgebildet worden und hatte vermutlich 1000 Stunden auf dem Schießstand verbracht, aber keine Ausbildung konnte vermitteln, wie es sich anfühlte, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Man musste es auf die harte Tour lernen und man musste lernen, von nun an dieses Gewicht mit sich herumzuschleppen. So war es bei Lionel gewesen. Er betrachtete wieder den Leichnam. In der ganzen Verwirrung, die aus den vornehmen Besuchern einen kreischenden Mob gemacht hatte, war jemand damit beschäftigt gewesen, die Geschichte der Ereignisse umzuschreiben. Nun hielt die tote Frau eine Waffe in der Hand. Lionel entzündete eine helle Lampe in seinem Kopf und befragte seine eigenen Erinnerungen. Er wusste besser als die meisten Menschen, wie sehr einen die eigenen Augen zu täuschen vermochten. Er hatte Geistheiler und Medien zur Strecke gebracht, die die Massen mit billigen Zaubertricks genarrt hatten, und manchmal waren die einfachsten Täuschungen die überzeugendsten gewesen. Er spielte alles rückwärts und in Zeitlupe ab. Der Griff nach der Flasche, der Ruf. Der Leibwächter hatte eine Waffe gesehen oder hatte eine zu sehen geglaubt. Oder er wollte, dass die Menge das glaubte. Denn Lionel wusste, was er gesehen hatte. Und seine Augen logen nicht. Es war die linke Hand der Frau gewesen. Sie hatte die Flasche mit ihrer linken Hand hervorgezogen, dann war auf sie geschossen worden, sie war zu Boden gefallen und die Flasche war auf Lionel zugerollt. Ihre linke Hand war leer gewesen. Und nun lag ein kleiner, zerkratzter und schmutziger Revolver Kaliber 32 auf ihrer offenen Handfläche. Untergeschoben. Er hatte Cops gekannt, die eine solche Waffe bei sich trugen, für den Fall, dass eine unrechtmäßige Schießerei in eine rechtmäßige verwandelt werden sollte. Es gab keinen Grund, warum ein Leibwächter es nicht genauso machen sollte. Aber er wusste noch etwas anderes. Er würde sie damit nicht durchkommen lassen. Er brauchte Unterstützung, jemanden, der die Fakten bestätigen konnte. Er sah sich mit fragenden Blicken nach seiner Journalistenkollegin um. »Haben Sie Ihre Hand gesehen?« Jerrica schüttelte den Kopf und konnte ihm nicht folgen.
»Was ist damit?«
»Die Flasche. Haben Sie die Flasche in Ihrer Hand gesehen?«
»Was? In Ihrer anderen Hand? War sie betrunken?«
Jerrica streckte die Finger aus und sah, dass sie zitterten.
»Verdammtes Adrenalin. Wie können Sie nur so ruhig sein? Sie wirken wie einer dieser Kriegsreporter.«
Er hatte die falsche Frage gestellt. Er behandelte diese Situation wie ein gewöhnliches Verbrechen aus seinem alten und normalen Leben. Er hatte eine scharfe Trennlinie durch seine Lebensgeschichte gezogen und sie damit in zwei Hälften geteilt. Vor New York und nach New York. Die Frau, die niemand gesehen hatte, die Tonflasche, er sollte diese Angelegenheit wie eine Nach-New York-Situation behandeln. »Als sie die Hand von ihrer Jacke genommen hat«, sagte er, »kurz bevor sie erschossen wurde, haben Sie da wirklich eine Waffe in ihrer Hand gesehen?« Jerrica schaute von ihren zitternden Fingern zu der toten Frau auf dem Boden.
»Sie ist doch da.«
»Ja, aber haben Sie den Revolver wirklich gesehen, bevor die Frau erschossen wurde? Oder haben Sie die Flasche gesehen?« »Oder haben Sie beides gleichzeitig gesehen?«, fragte er sich. Jerrica blinzelte. Etwas glitzerte hinter ihren Augen auf. Synapsen verbanden sich nicht richtig, während sie sich bemühte, zwei miteinander unvereinbare Versionen der Wahrheit in Einklang zu bringen. So konnte sich kognitive Dissonanz auswirken. Genau wie Hexerei.